Ich weiß nicht, ob Sie oder ob ihr schon mal diese Woche schon mal bei einem Goi-Festival am Start wart. Wir haben ja schon mehrere Veranstaltungen gehabt in Herrenberg und in Obiettingen und jetzt auch in Rohrau schon die zweite. Und wir haben ja immer diese Themen mit dem Er vorne dran. Er lebt, er befreit und so weiter. Und heute haben wir das Thema Er lebt. Und wir als Rohrau haben uns überlegt, hey, er lebt, was ist das, was bedeutet das für uns irgendwie? Und wir haben gesagt, hey, was müssen wir denn erleben in unserem Leben, um ein Leben zu haben, das erfüllt ist? Was bedeutet es, zu leben in vollen Zügen? Und wofür schlägt unser Herz? Und das hat uns super bewegt in Rohrau und das in den letzten Wochen, das lag an einem Umstand, dass ein Kumpel von uns gegangen ist und der hat immer gesagt, hey, wofür schlägt denn dein Herz? Und was willst du tun? Die Frage ist also heute, hey, was bedeutet es, ein Leben in vollen Zügen zu haben und ein erfülltes Leben zu haben? Und das ist super spannend. Kommen wir nachher noch drauf und werden sehen, was da noch alles so auf uns zukommt. Aber heute, ich weiß nicht, wer gestern schon da war, heute haben wir ein bisschen anderen Ablauf. Wer war denn gestern schon da? Mal Hände hoch. Ja, waren schon einige. Und zwar möchten wir heute den Thomas mal hochbitten. Den Thomas, einmal einen fetten Applaus für den Thomas. Und wer gestern schon da war, der weiß, für was der Thomas steht. Und zwar Las Fuentes International. Komm mal ein bisschen her zu mir. Da ist die Linie. Und zwar, wir haben im Goi-Festival immer ein Spendenprojekt am Start, wo wir eigentlich Geld weitergeben möchten an Dinge, die was bewegen in der Welt. Und das ist eigentlich genial. Gestern hat man Benny Demel da, der kam aus Rohrau, hat gespielt. Heute haben wir eine bunt gemischte Band da aus Rohrau, aus Nufringen und aus Waldenbuch. Also ist cool. Und heute haben wir aber auch jemand da aus Rohrau, der das Spendenprojekt eigentlich voll darstellt. So. Thomas, herzlich willkommen. Die Frage ist so, was ist La Fuentes International? Also was macht ihr? Warum sollen wir für euch Geld geben? Ist ja immer so die Frage, warum gibt man Geld, gell? Lohnt sich das? Ja, stell einfach mal vor.
Ja, viele waren ja gestern schon da. Ich halte es heute ein bisschen kürzer. Also La Fuentes sind eigentlich drei Männer, die ja Jesus lieb haben, die für Gott ja an seinem Reich mitbauen wollen. Und der Gott hat uns einfach eine Aufgabe gegeben und wir haben uns, denke ich mal, denen gestellt und haben begonnen, Türen zu durchschreiten, die er uns aufgemacht hat. Und irgendwann ist das Ergebnis diese Wasseraufbereitungsanlage gewesen.
Okay, und Wasseraufbereitungsanlage, was macht das Ding besonders oder warum ist es ein geschicktes Ding? Also da hinten steht es, ihr dürft es nachher auch gerne mal begutachten.
Genau, einfach ganz kurz. Was da vielleicht besonders ist oder was unsere Herausforderung war, dass es relativ klein, relativ günstig und ganz einfach funktionieren muss. Und auch ohne Chemie und autark, das war uns eigentlich ganz wichtig, dass man das überall auf der Welt einfach einsetzen kann, wo Leute ihr eigenes Trinkwasser teilweise nicht mehr trinken können, weil Keime drin sind. Das macht die Anlage mit dem UV-Licht, reinigt die so in der Regel 400 Liter pro Stunde. Das hört sich jetzt für uns in Deutschland, die wir ja die Wasserverschwender Nummer 1 sind, verdammt wenig an, will ich jetzt mal so sagen. Aber 400 Liter in der Stunde, da können echt viele Leute sauberes Wasser bekommen. Das war eigentlich so die Challenge. Und für uns war es auch echt wichtig, das Ding nicht nur zu bauen und zu verkaufen oder sowas, sondern für uns war es wichtig eigentlich diese Anlagen, weil wir das aus ganz vielen Missionaren gehört haben, die sagen, ah, wir brauchen was, um uns selber zu versorgen, oft mit Wasser. Die Leute, wo in Afrika sind und so, und auch gleichzeitig wollen wir die Anlage na klar nutzen, dass das Evangelium einfach verbreitet wird, ne? Dass das ein Türöffner sein kann, dass man die Anlage irgendwo mit hinnehmen könnte, wo die Leute mit ihren Kanister das Wasser holen und sagen, komm, lass es durch unsere Anlage durchlaufen, dann ist es sauberes Wasser. Und dann hast du die Zeit, solange der Kanister füllt, man macht vielleicht der Hahn gar nicht auf, solange muss man denen einfach zuhören und solange kann man dort das Evangelium weitergeben und sie können einfach, sind gezwungen, so lange da zu bleiben, wenn sie das Wasser haben wollen. Somit kriegen sie doppelt Wasser. Einmal lebendiges Wasser und ein bisschen gesundes Wasser auch.
Ja, super, hört sich gut an. Wenn ihr noch nähere Infos wollt, kommt nachher einfach nach hinten zum Thomas, guckt euch das Ding an, schaut es euch an, ist eine gute Sache, ist lokal. Ihr wisst, wo euer Geld hingeht, ist immer eine Sache, wo ich immer so denke, wo spende ich jetzt hin? Thomas ist hier, geht hin, schwätzt mit ihm. Und ja, schaut es euch einfach an.
Genau, also nachher gern, jeder löchert mich. Je mehr Löcher ich habe, je glücklicher bin ich heute Abend. Dankeschön.
Ja, jetzt wollen wir eigentlich zu dem Thema kommen, was heute eigentlich unser Thema war, erlebt. Mein Hausgeist und ich, wir waren da so ein bisschen am Überlegen und haben gesagt, hey, wie machen wir denn das? Wie kriegt man irgendwie, was bedeutet das erlebt? Was haben wir ja schon erlebt? Was bedeutet Leben in der Fülle? Und es sind auch gar nicht so einfache Fragen irgendwie, haben wir uns überlegt so. Und ganz witzig, wir haben gesagt, okay, hey, lass mal gucken, was denken denn die anderen Menschen so im Goi? Wir haben gedacht, Goi-Festival ist weit verbreitet, ja, also von Deckenfront bis nach Oberding, bis nach Herrenberg. Was denken denn die Menschen? Und was denken die Menschen wirklich, was ist ein erfülltes Leben, für was schlägt ihr Herz und was ist ihnen wichtig irgendwie im Leben? Und die Madeleine, die ist heute leider nicht da, und ich, wir waren in Herrenberg unterwegs und sind da mal so rumgestiefelt, war super spannend, war irgendwie, ist immer witzig, und haben einfach mal so ein paar Leute gefragt und haben gesagt, hey, was denkst du, was ist denn ein erfülltes Leben? Wofür schlägt dein Herz und was ist dir wichtig im Leben? Schaut es euch einfach mal an. Kleinen Filmspot.
Willkommen zum Goi-Festival in Rohrau, der Manu
und die Madeleine.
Wir sind heute in Herrenberg unterwegs und befragen die Leute zum Thema Erlebt.
Ja, wir möchten einfach gerne wissen, was die Leute bewegt und was die Leute denken. Was ist denn ein erfülltes Leben und wofür schlägt ihr Herz? Kommt einfach mit und wir schauen mal, was die Leute sagen. Was würdest du sagen, für was schlägt dein Herz?
Ja, Autofahren und Fahrradfahren halt hauptsächlich, ja, wegen Action und Bewegung so.
An erster Stelle kommt Familie. Denke ich mal, für mich kommt auch Religion, das ist ganz wichtig, ohne Glauben. Denke ich, dass man auch kein, meine persönliche Meinung ist es auf jeden Fall, dass man auch dazu führt, dass man auch ein guter Mensch wird.
Also zum einen, klar, fürs Football und zum anderen fürs Tennis. Also ich bin eigentlich ein passionierter Tennisspieler und er ist mein Physiotherapeut, also von dem her. Ja, also das sind meine zwei.
Genau, für mich auch Sport, Gesundheit. Ich arbeite als Physio, da spielt es eine wichtige Rolle. Ja, das sind so die Hauptpfeiler.
Ja, für ihn natürlich. Ist doch klar.
Ja, perfekt. Also für viele Sachen. Ich würde sagen, für meinen Beruf, für die Menschen, mit denen ich dort zu tun habe, weil ich glaube, sonst wird es echt anstrengend. Für Kinder- und Jugendarbeit, für kreative Sachen, vor allem alles, was irgendwie mit Gestalten, mit Basteln.
Ja, bei mir ist es eigentlich mein Glaube, den ich habe, der mir sehr wichtig ist. Und dann Familie, auch Nächstenliebe, sag ich mal, irgendwelche Taten halt, die man für andere, gute Taten, die man einfach tun kann. Den anderen eine Freude machen, ihnen einfach, genau.
Wie gesagt, gerade Menschen begeistern ist für mich was, wofür mein Herz schlägt. Und wenn ich Menschen begeistern darf, vor allem für meinen Glauben, also für Christus oder so, genau an der Stelle, da geht mir das Herz auf, finde ich, ganz genau.
Mir ist wichtig, dass meine Familie gut geht, dass ich einen guten Leben habe, also Gesundheit,
okay. Ja, super, danke.
Was würdest du sagen, was ist ein erfülltes Leben?
Ich finde, ein erfülltes Leben ist auf jeden Fall, wenn man viel Spaß und Freude dran hat und eigentlich das machen kann, wo man Lust drauf hat.
Ein erfülltes Leben, wenn ich denke, dass ich für meine Bedürfnisse das Leben eigentlich in seine verschiedenen Facetten kennenlernen durfte. So.
Also ein erfülltes Leben ist für mich, wenn man seinen Hobbys nachgehen kann, ohne verletzt zu sein, ohne keine Ahnung was. Vielleicht auch mal nach Amerika gehen, zu einem Footballspiel, wie man sehen kann. Also das wäre für mich, ganz ausreichend. Und bei dir?
Für mich Zeit mit der Familie auf jeden Fall, Freundschaft mit seinen Kumpels, Zeit verbringen, ja, und Sport auf jeden Fall.
Okay, nice. Ein erfülltes Leben für mich ist, wenn ich mit
Menschen zusammen bin, die glücklich sind, wenn ich meine Träume leben kann, wenn ich Menschen begeistern kann. Also für mich ist ein erfülltes Leben ganz viel Arbeit auch mit Beziehungen und ganz viele Beziehungen zu haben, das ist toll. Also mit Freunden, mit Familie, mit Leuten, die man irgendwo auf der Straße trifft, so wie euch. Ich finde, sowas erfüllt mich und macht mich richtig glücklich und da kriege ich echt ein Happy Herz.
Für mich ein erfülltes Leben ist vor allem, wenn ich für mich sagen kann, ich bin glücklich oder ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Es muss nicht viel sein. Manchmal ist es einfach nur, dass ich wenig habe, dass ich zum Beispiel einfach mich hinsetzen kann, wo ich will, wo ich mich ausruhen kann, wo ich Menschen um mich herum habe, die ich liebe und wo ich eine Gemeinschaft habe um mich herum, die mich begeistert. Also vor allem, wenn ich Menschen begeistern, dann kann ich sagen, ich habe ein erfülltes Leben, weil Menschen begeistern mich und das erfüllt mich halt auch irgendwo, genau.
Ich würde sagen, dass man vielleicht diese Ziele, die man sich gesteckt hat, dass man die auch erreicht und dass man aber einfach auch, also so ein Zwischending zwischen erreichen und auch mit dem zufrieden sein, was man auch hat und wie es einfach so ist. Also ich glaube, es ist ganz oft eine Einstellungssache, ob man ein zufriedenes Leben hat oder nicht, weil man kann auch alles haben und trotzdem unzufrieden
sein. Für mich ist ein erfülltes Leben, wenn ich meine Herzenswünsche, die ich habe, wenn ich die irgendwie umsetzen kann.
Ja.
Ja, das ist eine spannende Frage, was ist ein erfülltes Leben? Und ich habe, wir sind da rumgelaufen und ich habe die Umfrage gemacht und so jeder Dritte wollte nur was sagen. Das ist dabei rausgekommen. Es ist immer spannend, ich glaube, was die Leute sich für Gedanken machen. Machen wir uns überhaupt Gedanken über das? Wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, was ist ein erfülltes Leben? Und dazu ist heute Tobi Clay da, den darf ich jetzt einfach mal gerne hochbitten. Einmal einen fetten Applaus für den Tobi Clay. Ja, Tobi, vielen Dank, dass du da bist. Tobi hat ja uns die letzten Tage auch schon begleitet. Ich weiß nicht, wer schon da war. Ich bin gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Ich will dir aber gleich auch eine Frage stellen. Und zwar, du kannst du auch voll ehrlich beantworten, weil deine Frau ist heute nicht da. Also wofür schlägt dein Herz?
Und, das wird
ja
aufgenommen, oder?
Ja, wird aufgenommen, ja. Und wo kannst du das Leben so richtig genießen? Oder was denkst du, was ist für dich so, wenn du sagst, ja, so muss es sein. Oder so ist Hammer irgendwie.
Also was ich mal richtig genieße, ist, wenn morgens die Sonne scheint, wenn ich die Augen aufmache und dann kein Kindergeschrei zu haben, also wir haben 5 Kinder, und einfach mit meiner Frau in Ruhe frühstücken zu können und dann eine Runde laufen zu gehen. Also das ist zum Beispiel was, das genieße ich total.
Okay, ja, kann ich verstehen. Ich habe keine Frau, aber frühstücken frühstücken und Sport, das kann ich verstehen, ja. Ja, Tobi, dann übergebe ich jetzt einfach mal an dich und ja, warte mal ab, was du zu sagen hast.
Danke dir, hey. So, schön bei euch zu sein heute Abend. Manche von euch sehen ein bisschen verloren aus, gell? Aber zumindest die Halle rammelvoll, gell? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe das die letzten Abende immer vergessen. Ich habe es mir immer vorgenommen und wieder vergessen. Das kommt so mit dem Alter. Ich werde Sie einfach duzen heute. Und zwar einfach deswegen, ich bin in Schladming die letzten 10 Jahre meines Lebens gewesen. Und da gibt es nur das Sie über 1000 Höhenmetern. Und da sind wir definitiv drunter hier. Und die andere Sache ist, meine Frau ist Amerikanerin, da gibt es auch kein Sie. Und dann gibt es nochmal eine dritte Sache. Gott will immer direkt in Menschenleben reinsprechen. Der will nicht immer so auf Distanz bleiben und ja, Sie und ha, so ein bisschen abtasten, sondern Gott will direkt in dein und mein Leben reinsprechen. Und falls dir das nicht passt, dann sagst du mir das einfach nachher, dann sage ich nachher wieder Sie zu dir. Alles klar. Also legen wir los. Die Frage ist, wofür schlägt dein Herz? Was macht dich lebendig? Ich hoffe für dich, wenn dich nachher einer fragt, dann hättest du sofort eine Antwort drauf. Boom, das ist es. Weil das ist so wichtig zu wissen, was macht mich lebendig. Ich merke, wenn ich so mit Menschen zu tun habe, in Deutschland gibt es unglaublich viele Menschen, die vegetieren ihr ganzes Leben vor sich hin. Aber die scheinen nicht sehr lebendig zu sein. Bis vor ein paar Jahren, da war ja dieses Motto gerade so unter Jugendlichen, dieses YOLO. Kennt ihr das noch? Ja, gell, die Jugendlichen, die lachen da gleich. Was heißt denn das, YOLO? Ja genau, you only live once. Das ist zum Beispiel eins meiner Lebensmotto. You only live once. Aber dann richtig. Da muss auch was vorwärts gehen. Da muss ich wissen, für was lebe ich denn? Und weißt du und ich, wir haben nur ein Leben, das haben wir gemeinsam. Und was wir noch gemeinsam haben, ist, keiner von uns weiß, wie lange dieses Leben dauert. Das macht es auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite vielleicht auch beängstigend für den einen oder anderen. Das steht nicht in unserer Hand. Egal wie gesund wir uns ernähren, wie gesund wir leben, das wissen wir einfach nicht. Ich war vor, muss gerade überlegen, es war erst gestern, aber hat sich schon so lange angefühlt, bin Dienstagnacht nach Hause gefahren und war dann Mittwochmorgen zu Hause, weil wir haben 5 Kinder und da geht es gerade ein bisschen drüber und runter. Und am Dienstagabend hat sich nämlich einer meiner Söhne, die haben halt gecatcht und gewrestelt und so weiter, machen die immer. Und wenn ich nicht dabei bin, dann artet es oft aus, gell? Ich versuche das dann immer noch ein bisschen einzudämmen. Haben sie sich halt so richtig in die Mangel genommen und der eine ist irgendwie so gegen so Kante gerannt mit dem Zeh, mit dem Fuß. Ja, und dann ist es halt sofort, was weiß ich, wie angeschwollen und blau geworden und so weiter. Und meine Frau ist dann gleich zum Hausarzt noch gegangen, der gerade noch offen hatte. Und die haben die dann natürlich nur ans Krankenhaus verwiesen. Dann bin ich am Mittwochmorgen mit dem Sohn eben nicht in die Schule gegangen, sondern ins Krankenhaus. Und wir sind in so eine Röntgenpraxis reingegangen. Und dann haben die das geröntgt und haben gesagt, wir sollen noch auf den Befund warten. Und dann haben wir gewartet auf den Befund und dann kam eine Frau rein, die hat so ein dickes Schild da drauf gehabt, Doktor so und so. Dann habe ich gedacht, ja super, die sagt uns jetzt gleich, wie das alles läuft und so weiter. Und dann hat die nur das Röntgenbild dahin gehängt und hat gesagt, ja, der Zeh ist gebrochen. Oder eine Fraktur, hat sie gesagt, genau, so war es. Dann habe ich gesagt, ja super, gut zu wissen, und was machen wir jetzt? Den Leuten eine Prognose zu stellen. Und deswegen will sie uns jetzt an jemanden weiterverweisen, der die fachliche Kompetenz dafür hat und darauf spezialisiert ist, was man jetzt macht mit so einer Fraktur. Und zuerst habe ich mich mal ein bisschen aufgeregt, habe gedacht, typisch Deutschland, jetzt muss ich wieder von der Ärztin wieder heim zum Hausarzt und der Hausarzt muss mir eine Überweisung geben zum Unfallchirurg oder sonst irgendwie. Aber irgendwie habe ich auch gedacht, ist doch super, dass die einfach zugibt, du, das ist nicht mein Spezialgebiet. Und ich könnte jetzt zwar sagen, ja, tust halt ein bisschen Pulver drauf oder Puder oder Pflaster drumherum oder was auch immer, aber es ist einfach nicht mein Spezialgebiet und deswegen gebe ich dir da keinen Tipp. Das Interessante ist, wir Menschen, wir sind oft so beschäftigt damit, darüber nachzudenken, was macht mich lebendig, wofür schlägt denn mein Herz? Aber die Frage, die mal wichtig ist zu stellen, ist es überhaupt unser Fachgebiet? Kennen wir uns echt aus mit unserem Herzen? Also ich meine jetzt nicht mit der Blutpumpe, sondern das, was uns lebendig macht im Leben. Wofür unser Herz schlägt, könnte man sagen. Das Interessante ist ja, jede Generation meint, sie wissen es. Und kaum haben sie irgendwas rausgefunden, was sie lebendig macht, merkt man schon 20 Jahre später wieder, ah, es hat uns doch nicht so lebendig gemacht. Und die nächste Generation ist dann wieder schlauer. Und so geht es eigentlich schon, seit es Menschen gibt. Wenn ich so mein Leben anschaue, mein Herz hat viele, viele Jahre einfach für fette Partys geschlagen. Viel Saufen. Und ehrlich gesagt, das hat mich in dem Moment dann schon sehr lebendig gemacht. Aber am nächsten Morgen, da war ich wie tot. Oder mein Herz hat geschlagen für sexuelle Erfüllung. Eine Freundin nach der anderen hat mich das lebendig gemacht. Ja, kurzfristig hat sich das bestimmt so angefühlt. Aber ich bin relativ schnell drauf gekommen, ich glaube, ich bin überhaupt nicht mehr beziehungsfähig. Da ich gemerkt habe, das, was sich so lebendig machend angefühlt hat, so weit hat es eigentlich gar nicht geführt. Oder so andere Sachen. Mein Herz hat immer für Erfolg geschlagen, egal in welchem Bereich. Erfolg war mir immer wichtig. Und da hat mich das lebendig gemacht. Eigentlich war ich ein Überlebender. Einer, der getrieben war, obwohl ihn keiner hinterher rennt. Also ich bin mir da nicht so sicher, dass ich wirklich als Mensch check, was macht mich tatsächlich lebendig? Vielleicht so kurzfristig, aber richtig lebendig. Bringt mein Leben zum Blühen und zum Gelingen. Wenn es dein und mein Fachgebiet wäre, warum sieht unser Leben dann oft so aus, wie es aussieht? Warum ist unsere Welt, wie sie ist? Und ich glaube, es fällt uns Menschen schwer, Oder vielen vielleicht sogar ist es unmöglich, sich einzugestehen, wir Menschen, wir sind doch nicht so schlau, wie wir es oft meinen. Wir kennen selbst uns selber doch nicht so gut, wie man es oft meint oder vorgibt zu tun. Und deswegen sage ich, wir müssen da zum Spezialisten gehen. Und ich glaube, derjenige, der sich am meisten auskennt in Bezug auf Leben, was uns lebendig macht, ist der eine, der von sich selber behauptet, nicht ich bin lebendig, sondern ich bin das Leben. Und dieser eine, dieser Jesus, der hat einmal gesagt in der Bibel, ich lebe und du sollst auch leben. Wenn Jesus einen Wunsch hat für dich als Mensch, dann ist es, dass du total lebendig bist. Und zwar in jedem Bereich deines Lebens. Das ist das Anliegen Gottes. Und weißt du, du kannst erleben, dass er lebt. Denn Gott hat gesagt, er will, dass wir da ein Teil davon sind, von dem, was er ist. Nicht, dass wir das nur theoretisch wissen oder so. Weißt du, Jesus ist die Botschaft, die dich so lebendig machen kann, dass jeder um dich herum das merkt. Da tut sich was. Da ist Leben drin. Neues Leben, ein ganz anderes Leben. Oder man könnte auch sagen, die Botschaft von Jesus kann dein Herz so zum Schlagen bringen, dass es nicht nur für ein paar Jahre schlägt, sondern nie mehr aufhört zu schlagen. Das ist absolut cool. Ich will dir da mal einen Vers vorlesen aus der Bibel. Und dieser Vers redet über diese Botschaft von Jesus. Und das macht aber auch gleich deutlich, bei Jesus scheiden sich immer die Geister. Jesus lässt keinen Menschen einfach gleichgültig da hocken und sagen, pff, ja und? Und ich will dir das mal vorlesen. Das steht im 1. Korinther, das ist einfach so ein Buch im Neuen Testament, 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 18. Und da können wir Folgendes lesen, denn das Wort vom Kreuz, also das Kreuz steht für die Botschaft von Jesus, denn das Wort vom Kreuz steht da drin, ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet sind, ist es Gottes Kraft. Das heißt, das Wort vom Kreuz ist die Verkündigung vom Tod Jesu Christi, der für jeden Menschen gestorben ist, damit er wieder mit reiner Weste vor Gott stehen kann. Und es ist noch viel mehr. Wenn du das Kreuz da anschaust, da hängt ja keiner mehr dran. Sondern das Kreuz ist gleichzeitig noch eine zweite Botschaft oder eine zweigeteilte Botschaft. Ja, Jesus ist gestorben für uns Menschen, aber Jesus Christus ist auch auferstanden. Und Jesus will in das Leben von uns Menschen kommen und unser Leben ausfüllen, uns lebendig machen. Und jetzt steht da drin, für viele, viele Menschen, die Bibel nennt diesen Ausdruck verloren gehen, das heißt, die Menschen, die sich nicht wiederfinden in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, die verloren sind, ohne Gott leben, für die ist es Torheit, absoluter Blödsinn. Wie kann man sowas nur glauben? Und dann steht aber drin, für die Menschen, die das glauben, ist es eine göttliche Kraftquelle. Wir haben das gerade gehört, das Projekt, lebendiges Wasser. Nicht nur, du trinkst einmal, bumm, und dann brauchst du wieder was zu trinken. Sondern es ist eine Kraftquelle, die unseren Durst nach Leben stillt, zum Beispiel. Die noch viel, viel mehr tut. Eine übernatürliche Kraftquelle, was ich selber gar nicht bewirken kann als Mensch. Ich arbeite unglaublich viel mit Erlebnispädagogik, weil ich merke, immer mehr Leute tun sich schwer, so lange zuzuhören. Deswegen bin ich echt stolz auf die Jugendlichen da. Ah, die eine geht schon, schau. Bin ich echt stolz auf die Jugendlichen hier, dass ihr da so brav sitzt. Jetzt gehen sie doch alle. Da geht halt eine rauchen, da kommt er wieder, gell? Aber deswegen machen wir sehr viel mit Erlebnispädagogik. Und manchmal gehen wir auch mit Jugendlichen auf eine Müllhalde. Und zwar im Hochsommer. Das ist ein unvergessliches Erlebnis, kann ich euch sagen. Wir machen da nämlich so eine anderthalbstündige Tour durch jeden Bereich der Mülldeponie. Und da kriegst du alles mit. Jeden Geruch, du siehst alles und so weiter. Und Wir haben immer wieder entdeckt mit den Jugendlichen, hey, da enden die ganzen Träume von uns Menschen. Da findest du alles, wofür die ganzen Menschen mal hart gearbeitet haben und die Träume, die sie sich selber ermöglicht haben, die enden alle irgendwann auf der Mülldeponie. Und wenn du es nicht hinbringst, machen es deine Kinder mal. Hoffentlich hilft es dem einen oder anderen, ein bisschen ökologischer zu leben. Aber der Hauptgrund, warum wir da hingehen, ist, wir ziehen da eine Parallele zu dieser Botschaft vom Kreuz. Zu Jesus. Eine Müllhalde, die stinkt, vor allem im Sommer, muss echt einmal ausprobieren, das ist ein Erlebnis. Es ist ein unangenehmer Ort. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, hey komm, lass uns mal auf die Müllhalde gehen und einen Kaffee trinken. Und die Jugendlichen, die können ja überall chillen, aber ich habe noch keinen sagen hören, ey komm, wir chillen mal ein bisschen auf der Müllhalde. Das gibt's nicht, es ist ein hässlicher Ort, überall kaputte, nutzlose Dinge, die Menschen einfach wegschmeißen. Es ist ein Ort, den wir irgendwo verstecken, damit wir Menschen den gar nicht mehr sehen. Aber ganz ehrlich, ohne Müllhalde würden du und ich in unserem eigenen Müll ersaufen. Wir würden ersticken drin. Wenn Menschen im Müll leben, und ich war schon in Ländern, wo Menschen das tun, da entwickeln sich Keime und Bakterien und alles mögliche Zeugs und die Menschen werden krank. Und deswegen sind Müllhalden so überlebensnotwendig, auch wenn man ungern drüber redet. Und genau dasselbe ist es mit dieser Botschaft vom Kreuz, mit Jesus. Diese Botschaft, die ist eigentlich zuerst einmal unangenehm. Die Leute wollen kein Kreuz mehr sehen. Deswegen hängt man sie überall ab. Jeder vermeidet es damit, in Berührung zu kommen, weil das Kreuz einfach nichts beschönigt. Das redet einfach Klartext und ehrlich. Es ist der Platz, an dem der ganze Müll, alles Versagen, alles Schlechte, alles Faule, alle Schuld einfach abgeladen werden kann, weil einer dafür bezahlt hat. Jesus. Und weißt du, der größte Beweis dafür, dass Gott dich liebt, dass du gewollt bist, genauso wie du bist, und dass du ihn persönlich kennen und vor allem erleben kannst in deinem Alltag und Leben, ist die Tatsache, dass Jesus Christus bereit war, am Kreuz zu sterben für die Schuld von jedem Menschen, auch von deiner und meiner. Und so ein Kreuzestod, das war was Furchtbares, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, das gibt es Gott sei Dank bei uns nicht. Vor diesem Kreuzestod ist Jesus erstmal gegeißelt worden. Das heißt, der ist von einem Typ ausgepeitscht worden, der das professionell gemacht hat. Der hat nichts anderes gemacht, wie Leute verklopft. Und diese Peitschen, die die damals hatten, die haben, das waren so Lederriemen und da sind Knochenstückchen oder Bleistückchen eingewoben worden. Und diese Bleistückchen, die waren dazu da, dass man den menschlichen Körper mal so wie so einem Bluterguss klopft. Und diese Knochenstückchen, die waren dazu da, dass man den ganzen Bluterguss dann so aufritzt und reißt. Und wenn so ein Mensch gegeißelt wurde vor so einer Kreuzigung, dann hat er ausgesehen wie Hackfleisch. Viele haben das schon nicht überlebt. Und Jesus ist, bevor er gekreuzigt wurde, ist er gegeißelt worden. Und dann ist er am Kreuz von Golgatha hingenagelt worden und gestorben. Die Nägel, die wurden immer direkt durch den Karpaltunnel getrieben. Da, wo die ganzen Nerven liegen. Das war wirklich ein elendes Verrecken am Kreuz. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das hört sich ja furchtbar an. Der arme Jesus. Das hätte er doch gar nicht machen brauchen. Vor allem nicht für mich. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Aber weißt du, genau das ist der Punkt. Du und ich sind der Grund, warum Jesus an dieses Kreuz ging. Denn auch wenn für Sünde oder Schuld für uns Menschen eigentlich überhaupt kein Problem mehr ist, weil wir es einfach so gewohnt sind, wir leben unter Menschen, die genau gleich sind wie wir. Gott hatte ein Riesenproblem damit. Ich habe vor ein paar Jahren noch in Österreich gelebt, in Schladming, war super Bergluft und ich kann mich noch daran erinnern, an einem Wintertag, da hat man so eine Mitarbeiterbesprechung und ich wollte zu dieser Mitarbeiterbesprechung hingehen, bin morgens noch so durch diese klare Bergluft gegangen, hat frisch geschneit gehabt, die Sonne hat geschienen, war ein richtig perfekter Tag und ich bin hingegangen zu diesem Besprechungsraum und in diesem Besprechungsraum, da haben oft abends dann so jüngere Mitarbeiter so Videos angeschaut, Pizza gegessen, was weiß ich was alles. Und morgens hatten wir immer unsere Besprechungen da drin. Und ich bin da, oder wollte da reinlaufen, das war so eine Glastür. Und ich habe diese Tür aufgemacht und bumm, das war wie wenn ich gegen eine Wand gelaufen wäre. Was war passiert? Nun, die jungen Mitarbeiter, die da Pizza essen wollten, sind während dem Filmschauen eingeschlafen und die Pizza ist verbrannt. Und dann haben sie mit allen möglichen Duftsprays und was weiß ich was versucht, diesen Raum irgendwie zu neutralisieren. Ja, manche lachen, die kennen das, dann ist es schon passiert. Das war ein furchtbarer Gestank. Und wenn du von draußen reinkamst, boom, das war wie wenn du gegen eine Wand läufst. Das Interessante war, wenn du da in dem Raum eine Weile drin gesessen bist, dann hast du gesagt, ja, so schlimm ist ja eigentlich gar nicht. Bis dann wieder jemand von außen kam, die Tür aufmachte, pff, erstmal so da stand, da hast du wieder gemerkt, ah, ist doch schlimm. Aber weißt du, so geht es uns oft mit Schuld. Und ein absolut perfekter, heiliger Gott, der kann keine Verbindung, keine Gemeinschaft haben mit Menschen, die immer wieder schuldig sind, werden. Ich habe euch versucht, das einmal ein bisschen zu verbildlichen. Und zwar habe ich euch da mal ein Wasserglas mitgebracht. Gell, das ist reines, rohrauer Quellwasser. Hast du schon gemerkt, ihr habt eine eigene Quelle, toll hier, gell? Trinkbar, absolut rein. Und dann habe ich euch noch mal ein Glas mitgebracht, das ist genau das gleiche Wasser. Genauso rein. Und so hat Gott uns Menschen geschaffen. In seinem Ebenbild genauso rein wie er, vom Charakter her. Und dann haben wir Menschen gedacht, ah, wir gehen lieber unsere eigenen Wege. Und das ist das, was die Bibel Schuld nennt. Und manche von uns, ja, das sind ganz nette Menschen, moralisch gute Menschen, da ist bloß ein so ein Tropfen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Sieht man das? Also das Wasser ist auf jeden Fall jetzt verdreckt. Wohin? Ah, das ist eine gute Idee. Ja, gell? Und die Hand davor natürlich wegnehmen. So, jetzt sieht man es jetzt. Alles klar. Genau. Und wir Menschen, wir haben da einfach Schmutz drin. Schuld nennt es die Bibel. Und da gibt es bestimmt manche, die hier drin sitzen, die sagen, ja, ich bin ja eigentlich ein ganz guter Mensch. Du hast nicht so viel drin. Ich würde eher sagen, aufgrund auch von meiner ganzen Vorgeschichte und wie ich gelebt habe und wie ich mit Menschen umgegangen bin und so, bei mir ist das so richtige Dreckbrühe da. In meinem Leben. Die Frage ist, was würde jetzt passieren, wenn du dieses verdreckte Wasser vermischst mit dem absolut perfekten Trinkwasser? Ganz einfache Frage. Frag mal den Thomas nachher, der kann das wahrscheinlich noch genauer erklären. Aber es werden beide verschmutzt. Und deswegen kannst du diese zwei nicht vermischen. Das geht nicht. Sonst hast du nur verschmutztes Wasser. Und genau das ist es mit Gott. Gott liebt uns ohne Ende. Aber der kann sich nicht mit uns vermischen. Der kann keine Gemeinschaft mit uns haben. Als sündigen Menschen. Jetzt ist ja mal die Frage, wir reden die ganze Zeit über ein Wort, das man heute eigentlich gar nicht mehr benutzt. Schuld, Sünde. Was ist denn das überhaupt? Weil für die meisten von uns ist es vielleicht einfach so ein Klischeewort. Nun, in erster Linie ist Sünde einfach mal ein Zustand, in den wir hineingeboren werden. Und dieser Zustand, in den wir hineingeboren werden, der drückt sich dann ganz unterschiedlich aus. Die meisten unter uns kennen wahrscheinlich die 10 Gebote. Viele sagen dann die 10 Verbote. Aber eigentlich sind die 10 Gebote nur eine Beschreibung davon, wie Gott ist und wie wir Menschen nicht mehr sind. Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel. Die Bibel sagt in den 10 Geboten, wir sollen uns nicht nach dem sehnen, was der Nächste hat, oder das begehren, was der Nächste hat. Das ist eins von den 10 Geboten. Warum? Einfach deswegen, weil Gott eh alles hat, der begehrt nichts von irgendjemand anderem. Oder wir sollen nicht stehlen. Ja, klar, stehlen ist nicht gut, das ist eine Sache, aber das ist ganz einfach deswegen, weil Gott ist kein Dieb. Oder wir sollen nicht lügen. Klar schlecht, wenn du andere Menschen anlügst. Aber Lügen ist genau das Gegenteil von dem, was Gott ist. Gott ist die Wahrheit. Und deswegen sollen wir solche Taten nicht tun. Aber Jesus, der führt das Ganze ein bisschen weiter. Ja, schlechte Sachen, da könnte man vielleicht noch sagen, okay, jemanden umbringen, Sünde, okay. Oder jemanden ins Gesicht anlügen, Sünde, okay. Aber Jesus treibt das Ganze ein bisschen weiter. Der hat mit den Menschen seiner Zeit damals viel darüber geredet. Und im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt, Da hat Jesus mal Folgendes gesagt und das will ich euch heute Abend noch vorlesen. Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Da sagt Jesus zu den Menschen, mit denen er da zu tun gehabt hat, er sagt zu ihnen, ihr habt gehört, dass zu den Alten, also im Alten Testament gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen wird. Wer aber sagt, du Narr, also so viel wie du Trottel du oder die Idiot, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Und wenn ich das so durchlese, da läuft es mir immer wieder eiskalt den Rücken runter, weil ich da an mein Autofahren denke. Und es gibt kaum eine Autofahrt, wo ich mich nicht über irgendjemand aufrege. Ich drücke das nicht mehr laut aus, weil ich habe ja 5 kleine Kinder und die machen das uns genauso, wenn ich so vormache. Aber innerlich, da habe ich das immer wieder, dass ich denke, so ein Trottel, so ein Idiot. Und weißt du, was Gott hier sagt? Brauchst gar nichts Schlechtes tun. Brauchst nur mal schlecht über jemanden denken. Da hast du schon verloren. Keine Chance auf Gemeinschaft mit Gott. Aber da geht das Ganze noch weiter. Ziemlich am Ende der Bibel, im Jakobusbrief, da sagt uns Gott einmal, jeder Mensch, der nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Das heißt, Schuld ist auch, oder schuldig wird man auch, wenn man weiß, was man Gutes tun könnte, aber man tut's einfach nicht. Du hast nichts Schlechtes getan, du hast nicht mal was Schlechtes gedacht. Du hast einfach nur das Gute unterlassen. Nehmen wir mal so ein ganz klassisches Beispiel. Ich weiß, in Rohrau gibt es nicht so viele Zebrastreifen, aber stellt euch einfach mal vor, es gäbe einen Zebrastreifen in Rohrau. Und du siehst als junger Mensch so eine alte Frau, die traut sich nicht über einen Zebrastreifen wegen der Rush-Hour in Rohrau. Und dann denkst du, eigentlich sollte ich diese arme alte Frau darüber begleiten. Du sagst, oh, aber mein Bus kommt gleich in 1-2 Minuten, zack, und weg bist. Da hast du nichts Schlechtes gesagt, nichts Schlechtes gedacht. Du hast einfach nur das Gute unterlassen. In Gottes Augen macht uns das auch schon schuldig vor ihm. Weil er unterlässt nicht das Gute. Er tut immer das Gute. Oder dann die Bibelstelle, die wahrscheinlich am extremsten ist in Bezug darauf, uns zu erklären, was ist denn überhaupt Schuld, ist in einem Buch, das heißt Römerbrief. Im Neuen Testament. Und da geht es in den ersten Zeilen von diesem Kapitel, geht es eher so um Essen. Die Juden, die hatten damals so gewisse Gebräuche, was sie essen durften und was nicht. Aber am Ende von diesem Kapitel verallgemeinert der Autor das dann, der Paulus, und er sagt, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also alles, was nicht im Vertrauen auf diesen Jesus oder in Erwartung von diesem Jesus geschieht, das ist auch schon Schuld. Man könnte sagen, Selbstvertrauen anstatt Gottvertrauen. Das treibt schon einen Keil zwischen Gott und uns Menschen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kam denn das überhaupt in uns rein, in uns Menschen? Weil das ist ja nicht nur was Äußerliches, sondern wenn man ganz ehrlich ist, findet man immer wieder diese Dinge so im eigenen Leben, im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich habe das mal recherchiert in der Bibel und da habe ich den Ursprung von dieser inneren Haltung oft gefunden. Ja, es soll ja mal um mich gehen, ich will mich selber verwirklichen. Warum immer Gott? Wen interessiert so Gott? Ich bin doch der King. Und da gab es einen in der Bibel, das war mal ein Engel. Also so ganz wunderschönes Wesen, ein bisschen anders, wie sich die meisten Leute das vorstellen. Aber ich lese euch da mal was vor und dieser Engel war der höchste Engel. Das heißt, der hat die Schönheit Gottes wiedergespiegelt. Und über diesen Engel können wir Folgendes lesen. Es ist in einem Buch im Alten Testament, im Jesaja Kapitel 14. Da steht drin über diesen Engel, wie bist du vom Himmel heruntergefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Ein bisschen poetisch jetzt. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und dann steht drin, warum? Und du? Du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf Wolkenhöhen. Dem Höchsten will ich mich gleich machen. Der Engel, der Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt hat, der hat aus welchem Grund auch immer auf einmal diese Herzenshaltung gehabt, hey, es soll ja auch mal um mich gehen, nicht immer nur Gott im Rampenlicht. Ich will ja auch mal was darstellen, nicht immer nur Gott. Letztlich könnte man sagen, mit ganz einfachen Worten, dieser Engel hat nichts anderes getan, als Gott aus dem Rampenlicht gezogen und sich selber reingestellt. Das ist der Ursprung von jeglicher Sünde. All die schlechten Taten, all das Elend, das wir in der Welt sehen, ist das Resultat aus dieser Herzenshaltung. Und dieses Denken oder diese Einstellung, die finde ich bei mir jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Es geht um mich. Ich muss doch auch mal zu was kommen. Die Leute sollen doch mal mich wahrnehmen. Ich will auch was erreichen. Ich will mich verwirklichen. Das Leben soll sich um mich drehen. Und weißt du, die einen, die werden dadurch total arrogant und so großkotzig und stolz. Und die anderen, die erscheinen ganz anders, aber letztendlich geht es ums Gleiche. Die baden halt im Selbstmitleid. Ach, ich bin der Ärmste und mich beachtet doch keiner. Und so kriegen die auch ihr Fett ab, ihre Beachtung. Und dabei vergessen wir Gott komplett. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue und Gottes Maßstab in Bezug auf das, was es bedeutet, schuldig zu werden, an mein eigenes Leben anlege, da kann ich nur eins sagen. Ich, Tobias Klei, so wie ich heute hier vorne stehe, ich habe keine Chance, wieder in die Gemeinschaft zu kommen mit dem himmlischen Vater, egal wie sehr ich mich anstrenge. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, du bist viel besser als ich. Du hast noch nie einen angelogen, hast noch nie was gestohlen, hast noch nie einen umgebracht, das habe ich auch noch nicht. Aber du regst dich manchmal über deinen Partner auf. Du sagst zwar nichts Böses, aber innerlich. Das wäre schon ein so ein Tropfen in dieses Glas rein hier. Sagen wir mal eine Sünde, einmal schuldig geworden. Dann siehst du, wie beim Einkaufen, das Regal zu hoch ist für so einen kleinen Junge, der was Süßes will. Die Frage, was ist das Gute jetzt, gell? Dummer Vergleich, stimmt. Sagen wir so, eine andere Person steht vorm Regal und die kommt nicht hoch und will Grundnahrungsmittel erwerben. Und du bist groß genug, du würdest noch hochkommen. Und du denkst, ja, aber jetzt ist gerade die Kasse so leer und ich habe es eh eilig, ich piu, weg bist. Hast das Gute unterlassen. Boom, nochmal so Dreck in deinem Lebensglas. Und dann versuchst du schon immer auf Gott zu vertrauen, immer so Gott, an Gott denken, bla 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 und so weiter. Aber immer wieder vergisst es auch. Boom, hast nochmal so einen Tropfen drin. Jetzt sag mal, du bist ein moralisch extrem guter Mensch, hast nichts Böses getan, den ganzen Tag nicht und trotzdem bist dreimal schuldig geworden. Jetzt rechne das mal hoch aufs Jahr, sind ungefähr 1000 Mal. Nehmen wir mal an, du wirst 70, 80 Jahre alt, sind 70, 80.000 Sünden. Und damit stehen wir eines Tages vor Gott, dem, der absolut rein ist. Und deswegen sagt Jesus zu uns Menschen ganz klar, das ist ein Vers aus dem Johannesevangelium. Ein Vers, wenn man den vielleicht das erste Mal hört, der klingt schräg. Aber wenn man erlebt, wenn man sich darauf einlässt, dann merkt man, boom, ist wie so eine göttliche Kraftquelle, übernatürlich. Da sagt Jesus nämlich zu so einem Mann, der sehr religiös war, der ein moralisch feiner Mensch war. Zu dem sagt er, wahrlich, wahrlich, und wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, das ist so, wie wenn der Lehrer sagt, jetzt passe mal gut auf. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus sagt zu dem, hey, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, das heißt, wenn du nicht ein neues Leben bekommst, dann kannst du keine Gemeinschaft haben mit Gott, weder hier auf der Erde noch irgendwann in der Ewigkeit. Es genügt eben nicht, sich ein bisschen mehr anzustrengen. Es genügt nicht, das eigene Leben zu behalten und ein bisschen moralisch aufzupolieren. Es genügt auch nicht, mehr gute Taten zu tun als schlechte, sodass letztendlich bei der Waage hoffentlich die Guten überwiegen. So wie im Islam zum Beispiel. In dem Zustand indem wir Menschen aus Gottes Sicht sind, da brauchen wir weder Reparatur noch Verbesserung. Wir brauchen ein neues Leben. Und im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, da können wir lesen, der Lohn von der Sünde, der Lohn davon, dass wir schuldig sind vor Gott, das ist der Tod. Nicht, dass du gleich umfällst, sonst wäre ich auch nicht mehr da. Und der Tod in der Bibel ist oft auch das Ende von einer Beziehung. Das war das Ende von der Beziehung zu Gott. Das ist der Tod. Und weißt du, ein toter Mensch, der braucht kein Facelift. Auch keine besseren Klamotten. Der braucht nur eins. Leben. Ein toter Mensch braucht nur eins. Leben. Er lebt. Jesus lebt. Und deswegen geht dieser Vers, der eigentlich so negativ und furchtbar anfängt, dass der Lohn der Sünde ist der Tod, geht weiter und sagt, das Geschenk Gottes aber ist neues, ewiges Leben in Jesus. Jesus ist das Geschenk Gottes an jeden Menschen. Und deswegen ist es eine gute Botschaft für jeden Menschen. Das Geschenk Gottes an jeden Menschen in dieser Welt ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist für deine und meine Schuld. Und der auferstanden ist, um in dir zu leben, um dich lebendig zu machen. Und zwar an Leib, Geist und Seele. Das Geschenk ist da. Die Frage ist, was machst du damit? Nur ein Mensch, der ein Geschenk annimmt und aufpackt, kann damit was erleben. Du erlebst nichts mit einem Geschenk, das einfach nur dasteht. Nur ein Mensch, der dieses Wort vom Kreuz von Jesus Christus sich persönlich darauf einlässt, der diese Vergebung annimmt, der dieses neue Leben in Anspruch nimmt, der wird erleben, boah, das macht mich lebendig. Das schenkt mir ganz neue Lebensfreude. Nur ein Mensch, der dieses Geschenk persönlich annimmt, wird erleben, wie es ist, wenn man zum Kreuz kommt und dort den ganzen Müll aller Schuld einfach ablädt und sagt, Jesus, vergib mir für meine Schuld. Jesus Christus und die Botschaft vom Kreuz hat die Kraft, dich lebendig zu machen. Hier und heute und vor allem in der Ewigkeit. In der Offenbarung 3, Vers 20, die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel, und in der Offenbarung 3, Vers 20, Jesus hat ganz viel mit Bildern gearbeitet in der Bibel, die leicht sind für uns zu verstehen und nachzuvollziehen. Das fasziniert mich so an Jesus. Und hier nimmt er auch wieder so Bild, gibt uns ein Bild dafür, was das bedeutet, dieses Geschenk, das er uns machen will. In der Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus zu dir und zu mir, siehe, ich stehe vor der Tür, vor dem Herzen und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und diese Tür aufmacht, die Herzenstür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Und weißt du, eins der schönsten Dinge im Leben ist, wenn du in guter Gemeinschaft mit jemand gutes Essen essen kannst. Das ist ein absoluter Genuss. Und genau das will Jesus Christus uns schenken. Jesus lädt uns ein, unsere Herzenstür ihm zu öffnen. Er steht direkt davor. Er sagt, ich will dir ein neues Leben schenken. Ich will hineinkommen in dein Leben. Ich will dich nach Hause bringen, zurück in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Ich will dich lebendig machen in jedem Aspekt deines Lebens. Und zwar nicht nur für heute und nächsten paar Jahre, sondern für immer. Und ich will dir deine Schuld vergeben, dass du mit reiner Weste vor meinem Vater im Himmel stehen kannst. Ohne Scheu, ohne Furcht. Und weißt du, Jesus lädt dich ein heute Abend, ihm die Herzenstür zu öffnen. Jesus wird deine Herzenstür nicht eintreten. wenn du sagst, eigentlich interessiert mich das nicht, brauche ich nicht, will ich nicht, dann wird Jesus davor stehen bleiben. Aber er wird weiterklopfen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber vielleicht bist du heute Abend auch da. Du sagst, ja genau, das ist es. Ich brauche diesen Jesus, ich brauche seine Vergebung, wenn ich mein Leben anschaue. Ich will wieder in Gemeinschaft leben mit Gott. Ich will lebendig sein. Ich will ein Herz haben, das nie mehr aufhört zu schlagen. Die Blutpumpe hört auf zu schlagen, aber das Leben geht weiter in die Herrlichkeit im Himmel, für immer. Dann kannst du heute Abend deine Herzenstür Jesus öffnen. Und du kannst mit ihm reden und ihm das sagen, Jesus, komm rein in mein Leben. Und man kann das auf ganz unterschiedliche Weisen tun. Aber hier beim GOI-Festival haben wir einfach die Möglichkeit, das auszudrücken in einem Gebet. Ich weiß nicht, ob du schon gebetet hast, wie viel du schon gebetet hast. Wenn du sagst, ja, ich habe schon oft gebetet und ich würde es lieber gern selber machen, so Jesus, das sagen, dass ich mein Herz ihm öffnen will und dass er reinkommen soll in mein Leben, kannst du es auch gerne selber machen. Da geht es nicht um die richtige Wortformulierung. Aber manchmal ist es auch leichter, was zu beten, was schon vorformuliert ist, was es einfach leichter macht, es auszudrücken, auf den Punkt zu bringen. Und deswegen will ich dir heute Abend so vorformuliertes Gebet mal vorlesen. Ich werde das einfach einmal vorlesen, damit du es mal gehört hast. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir, dass ich gesündigt habe. Ich habe ohne dich gelebt. Ich bin auf meinen eigenen Wegen gegangen. Aber jetzt will ich zu dir zurückkehren. Danke, dass du mich annimmst. Kannst du sicher sein? Wenn du Jesus annimmst, wenn du ihn einlädst in dein Leben, er nimmt dich an, genau so wie du bist. Ganz egal, ob dein Lebensglas aussieht so wie meins, total dreckig, oder ob es gar nicht so schlecht aussieht. Und dann kannst du ihm sagen, danke, dass du, Herr Jesus Christus, für meine Sünde und Schuld gestorben bist. Danke, dass du mir neues Leben schenkst. Danke, dass mich nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Heute, morgen und in Ewigkeit. Und dann kannst du ihm einfach sagen, Jesus, von heute ab will ich mit dir im Alltag unterwegs sein. Die Bibel nennt es Nachfolge. Und dann kannst du Amen sagen. Und Amen ist eigentlich nur so Bestätigung und Bekräftigung von dem, was man gerade gesagt hat. Ja, genau so soll es sein. Und Jesus lädt dich ein, das konkret zu machen, jetzt, heute Abend, ihm deine Herzenstür zu öffnen. Und ich werde genau dieses Gebet nochmal sprechen, wirklich als Gebet, direkt an Gott gerichtet. Und ich werde nach jeder Zeile einfach eine kurze Pause lassen. Und wenn du Gott heute Abend sagen willst, ja, ich öffne dir mein Herz, komm rein in mein Leben, ich will dich in Anspruch nehmen, dann kannst du das tun. Das ist in allererster Linie einfach mal eine Sache zwischen dir und dem lebendigen Gott. Da geht es nicht um mich, um irgendjemand anderen hier in diesem Raum oder um das GOI-Festival, sondern um Gott und dich. Beten wir noch gemeinsam. Und du kannst mit Gott jetzt reden. Und du kannst ihm sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir, dass ich gesündigt habe. Ich habe ohne dich gelebt. Ich bin auf meinen eigenen Wegen gegangen. Aber heute will ich zu dir zurückkehren. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du, Jesus, für meine Schuld gestorben bist. danke, dass du mir neues Leben schenkst. Danke, dass mich nichts und niemand mehr von deiner Liebe trennen kann. Heute, morgen und auch in der Ewigkeit. Von diesem Tag an will ich dir nachfolgen. Amen. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade stehst, wie es in dir aussieht, ob du jetzt mit Gott geredet hast oder vielleicht auch nicht. Aber wenn du heute Abend deine Herzenstür Gott geöffnet hast, dann will ich dir einfach mal sagen, herzlich willkommen in Gottes Familie. Und Gott sagt, im Himmel ist eine Riesenparty für einen Menschen, der zurückkommt in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, der seine Herzenstür geöffnet hat und gesagt hat, Jesus, komm rein in mein Leben, ich brauche dich. Und das ist ein Grund zum Feiern. Und es gibt heute Abend verschiedene Möglichkeiten, einfach was du noch tun kannst, wenn du willst. Wenn du heute Abend so Gebet mitgesprochen hast, dann will ich dir Mut machen. Drück das aus irgendwie. Du kannst es jemandem erzählen, jemanden, den du vertraust. Es gibt da auch unterschiedliche Mitarbeiter, die haben so ein Namensschild, auf die kannst du zukommen und mit denen kannst du dann nochmal drüber reden. Du kannst vielleicht auch noch Fragen stellen, wenn du Fragen hast. Du kannst das vielleicht nochmal erklären lassen. Du kannst denen auch einfach erzählen aus deinem Leben. Und die hören dir zu. Du kannst gern auch für dich beten lassen. Vielleicht hast du spezielle Anliegen, wo du sagst, hey, dafür brauche ich, dass jemand gebetet für mich. Ich weiß gar nicht, wie man sowas macht. Da kannst du denen hingehen. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst zu diesem Kreuz hier vorne kommen und einfach symbolisch deinen Daumen oder einen Zeigefinger reindrücken in das Stempelkissen, das auf dem kleinen weißen Tisch da vorne steht. Und du kannst einen Fingerabdruck machen auf dieses Papier, das in der Mitte von dem Kreuz steht. Einfach nur für dich selber als Zeichen, bumm, ja, neue Identität, neues Leben in Jesus. Und da vorne liegen auch diese Gebete aus. Das sind so Karten, da steht dieses Gebet drin, auf Deutsch, sogar auf Englisch. Da ist auch ein Platz dafür, deine Kontaktdaten reinzuschreiben und Kontakt mit jemandem aufzunehmen, wenn du das willst. Und es ist auch eine super Möglichkeit, einfach reinzuschreiben, das Datum von heute. Heute ist der 12. März. Das ist der Tag, an dem du Kind Gottes geworden bist. Weil ich kann dir sagen, es wird immer wieder Tage geben, wo du daran zweifelst. Das tue ich auch immer wieder. Und es ist total hilfreich zu wissen, ja, schau, da habe ich es aufgeschrieben. Ich habe das von Herzen gemacht. Ich habe mein Herz geöffnet. Jesus ist in mein Leben gekommen. Ich bin sein Kind für immer und ewig. Herzliche Einladung, das in Anspruch zu nehmen. Wir werden jetzt zwei Lieder hören und singen, die wollen. Und wenn du willst, kannst du diese Zeit schon nutzen, hier nach vorne zu kommen, so einen Abdruck drauf zu machen oder dieses Gebet mitzunehmen, das vielleicht nochmal durchzulesen in dieser Zeit. Oder einfach auch diese Lieder zu nehmen für dich selber, als dein Gebet an Gott. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich wünsche dir so sehr, dass du heute Abend nicht nach Hause gehst, ohne zu wissen, dass du dieses neue Leben in Jesus hast, dass deine Schuld vergeben ist und dass du Kind Gottes bist.
Thank you. ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus, ruf dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus, ruf dich. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Lass Bedauern und Fehler zurück. Warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Komm, Jesus, ruf dich. Seine Freude lässt Sorgen vergehen. Aus der Asche wird Neues entstehen. Komm, Jesus, ruf dich. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich da. Komm heute zum Vater, er steht mit was für ein Retter, ist er nicht wunderbar? Jesus ist Sieger, Halleluja. Beuge dich vor ihm, er ist der Herr. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich da. Komm heute zum Vater, er steht mit durch das, was Jesus für dich. folg ihm nach, denn dein Lohn wartet schon. Geh hinaus, erzähl allen davon. Löst mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meiner Seele, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich hält und meiner Seele.
Festival 2020. Zwar letzte Veranstaltung für unsere Reihe hier, aber es ist noch nicht zu Ende. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass wir versuchen werden, die ganzen Veranstaltungen, wo jetzt einfach wegfallen aufgrund von Corona, dass wir die nachholen werden, sobald es halt möglich ist. Wir können es nicht absagen. Bleibt up to date. Schaut auf die Homepage ab und zu. Das ist auch spannend, zum Beispiel der Tobi. Vielen Dank, Tobi, erstmal für deine Message. Er lebt, deswegen können wir leben. Wenn ihr euch das nochmal, es ist ja schon crazy, wenn man das immer so hört, denke ich, aber es ist wunderschön und ich möchte euch ermutigen, wenn euch das beschäftigt, dass ihr einfach zum Tobi kommt, zu uns kommt mit den Dingern oder wenn ihr die Sachen einfach nochmal anhören wollt, auch von dieser ganzen Woche. Auf der Golf Festival Homepage werden alle Vorträge digital eigentlich so in den nächsten Tagen mal vorhanden sein. Zieht euch das nochmal rein, hört es euch nochmal an. Ich denke, es ist super wichtig für unser Leben, weil er lebt, wir haben volles Leben und wir wünschen uns alle ein Leben in Fülle und zieht es euch rein. Nochmal vielen Dank der Band. Ich würde sagen, gebt nochmal einen fetten Applaus. Wir sind jetzt auch schon am Ende des Abends eigentlich, zumindest was hier oben auf der Bühne abgeht. Ich möchte euch aber noch herzlich einladen, hey, bleibt hier, habt noch ein bisschen Gemeinschaft, redet miteinander, ein bisschen mit Abstand. Oder ihr könnt ja spielen, hey, mein rechter Platz ist leer noch, ein bisschen so. Bleibt einfach da, habt ein bisschen Gemeinschaft, esst Burger, tauscht euch aus, nutzt die Gelegenheit, mit uns zu sprechen oder mit dem Tobi zu sprechen. Es gibt von dem Vortrag auch CDs, die könnt ihr gerne mitnehmen hinten. Und wenn ihr so internetaffin seid, dürft ihr das gerne machen. Da es ja jetzt so ist, dass die nächsten Veranstaltungen ausfallen werden und ihr diesen Hammer-Blumenschmuck hier seht, der eigentlich hätte heute Abend nach Deckenfrohn hätte kommen sollen, möchte ich euch ermutigen, nehmt was mit von diesen Blumen. Wäre cool, wenn ihr ein bisschen was reinschmeißt, 2 € in das Ding. Nehmt ein bisschen Frühling mit in dieser ganzen Corona-Tristesse. Riecht wunderbar hier oben, wenn ihr das riechen könnt. Nehmt was mit und genießt einfach noch den Abend noch. Guckt beim Thomas vorbei, beim Spendenprojekt. Genießt einfach noch den Abend ein bisschen. Schön, dass ihr da wart. Das Golffestival ist leider vorbei, aber es geht schon wieder los. Das war's von unserer Seite. Ja. Kommt gut nach Hause. Einen gesegneten Abend euch. Und danke, dass ihr da wart, trotz Corona. Ciao.